Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und ich hoffe zunächst erstmal, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid, dass 2026 in den ersten Tagen gut zu euch war und dass es hoffentlich auch so bleiben wird. Worum geht es in dieser Episode? Es geht um das Thema Abenteuer Weinbau. Ich war nämlich in Südtirol in Neumarkt zu Gast bei Anton von Longo Liebenstein vom Weingut Baron Longo. Ein Weingut mit Geschichte und ein Winzer, dessen eigener Weg alles andere als geplant begann. Anton studierte nämlich zu dem Zeitpunkt noch, als ihm gesagt wurde, entweder wir verpachten den Betrieb oder du machst es selbst. Er entschied sich fürs Selbermachen, gänzlich ohne Masterplan. Und erst unterwegs wurde ihm klar, was das Weinmachen wirklich bedeutet. Wir sprechen über diesen Sprung ins kalte Wasser, über Fehlstarts, Lernkurven und Entscheidungen, die man nicht am Schreibtisch trifft. Über Rebsorten wie Chardonnay, Weißburgunder und Lagrein, über biodynamisches Arbeiten im Weinberg und darüber, warum Wein bei aller Romantik immer auch Business ist. Und natürlich verkosten wir auch zwei seiner Weine, nämlich einen Chardonnay und einen Lagrein. Und genau diese beiden Weine könnt ihr gewinnen. Denn wir verlosen 3x2 Flaschen vom Weingut Baron Longo, nämlich den Chardonnay Liebenstein und den Felix Anton Lagrein. Und wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt ihr in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit Anton von Longo Liebenstein und dem Abenteuerweinbau und wie er dieses gemeistert hat. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Sailing Classics. Ein Segelreiseanbieter, der sich auf etwas spezialisiert hat, das man heute nur noch selten findet. Entschleunigtes Reisen auf klassischen Yachten. Keine Entertainment-Shows, keine Massen, sondern echte Seefahrt, Wind, Wasser und das Gefühl, Teil der Reise zu sein, statt nur Passagier. Auf diesen meist einwöchigen Turns entsteht schnell eine Atmosphäre, die man sonst kaum erlebt. Man isst gemeinsam, lernt die Crew und das Schiff kennen, kommt mit Menschen ins Gespräch, die Genuss und Ruhe genauso schätzen wie man selbst. Eine Reiseform, die vieles kann, nur keine Hektik. Und genau auf einer solchen Reise bin ich dabei. Auf der Segeljacht Kairos, einem 38 Meter langen Zweimaster, geht es rund um Mallorca. Eine Tour, die wir kulinarisch vertiefen. Marktbesuche, lokale Produzenten, Wein, Salz, Olivenöl, kleine feine Einblicke in das echte Mallorca. Das heißt also, wer die Insel einmal genussvoll, persönlich und in einem außergewöhnlichen Rahmen erleben möchte, findet hier die perfekte Mischung aus Segeln, Entdecken, Entspannen und guten Gesprächen. Vielleicht habt ihr ja Lust, mich auf dieser Reise zu begleiten. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei sailing-classics.com und den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Das war die Werbung und jetzt starten wir mit Anton Baron Longo und seiner Geschichte, wie er zum Fulltime-Winzer wurde. Auch diese Episode wird präsentiert von Der Große Restaurant und Hotel Guide. Anton Baron Longo, ja, ich muss ja hier die Form bewahren. Irgendwie ist es ja immer so, wenn man den Adel begegnet, will man sich auch ein bisschen mehr zusammenreißen.
Absolut.
Kennst du das?
Man probiert es, ja,
absolut. Man probiert es, aber es gelingt deinem Gegenüber selten, meinst du?
Ich sage immer, ich bin ja Landadel und für Adel wird man immer, muss man nicht studiert haben, sondern muss man einfach geboren sein darin und ja, Baron klingt schon gut.
Darf ich dich einmal bitten, deinen vollen Namen zu sagen?
Also Anton Felix. Und bei uns ist immer so Anton oder Felix. Immer der Erstgeborene heißt Anton oder Felix. Ich bin der Anton, mein Vater Felix. Und dann geht es weiter mit Hans Alois, Baron Longo, Liebenstein zu Wellenburg und Langenstein.
Das musst du aber nicht in deiner Unterschrift so.
Bei mir reicht Anton von Longo Liebenstein.
Und wie weit geht das zurück?
Wie weit? Also ja, 1656, das erste Mal erwähnt, dann damals noch nicht Baron, beziehungsweise Freiherr sogar. Weil der Freiherrtitel, der kam später, an dem wir haben gegen die Franzosen gekämpft in dem Sinn, dass einer meiner Vorfahren, der hat 100 Bauern als Scharfschützen praktisch ausgestattet. Die haben dann gegen die Franzosen gekämpft und haushoch verloren. Das kam dazu, dass dann die Franzosen in die Weinberge bei uns eindrangen und die ganzen Weinberge zerstört haben. Und dadurch gab es dann den Freiherr.
Ah, okay. Titel. Der Freiherr, war der auch schon in Sachen Wein unterwegs?
Der Freiherr war unter Sachen Wein unterwegs. Es war dann so, dass eben mein Ururgroßvater, der hat, wo wir uns hier befinden uns in Neumarkt. Das ist praktisch südlich von Bozen, Nähe Kalterer See. Kleines Dorf auf der linken Seite der Etsch, immer ganz wichtig. Und da ist es eben so, dass er hier in dem Haus, das Palais Longo, Wein gekeltert hat. Und er war Bürgermeister auch von dem Dorf und hat eben dann sozusagen bis 1922 hier eben sich aktiv beteiligt an dem Weinmachen, hat den Wein dann mit der Kutsche, später mit der Bahn nach Klagenfurt gebracht und dort, heutzutage würde man sagen, hatten wir eine Weinbar. Früher war es die Longosche Weinstube und dort hat er den Offenwein gehabt. Also früher eigentlich immer die Fanatsch-Traube, also Grau-Fanatsch und die verschiedenen Fanatsch-Sorten.
Was ja eine autochthone Sorte
richtig,
ist. Ne?
Genau. Und hat sich dann aber während des Faschismus geweigert gehabt, die italienische Fahne zu hissen und musste sie dann hissen, hat sie dann unter der Wasserrinne am Rathaus gehisst und hat dann eben als Bestrafung ein Ausweisungsdekret bekommen. Mhm. Und die ganze Familie musste in dem Moment raus aus Südtirol. Ja.
Ah,
so ein bisschen Geschichte, ja.
Und wo ist man hin?
Ist nach Klagenfurt.
Achso, gut, man hatte also, da ja die...
Ja, genau. Ja. Hat seine Dependance sozusagen. Und auf jeden Fall, sein Sohn ist zurückgekommen, hat dann die Genossenschaft Neumarkt hier mitbegründet, hier im Haus.
Ja.
Und das war dann der Grund, wieso mein Vater die Trauben an die Genossenschaft verkauft hat, die dann später zur Kleinerschaft Tramin geworden ist. Also gibt es heute noch, sehr erfolgreich auch für Gewürztraminer, verschiedenste Weine. Genossenschaftswesen hat ja in Südtirol ganz einen hohen Stellenwert. Das war dann auch der Grund, wieso die Baron Longo Weine dann nicht mehr unter eigenem Namen gekeltert worden sind.
Aber es war damals Baron Longo
es
dann?
Es war Freiherr, das ist eine gute Frage. Und zwar, es war ja damals während des Faschismus, wurden die Namen italienisiert. Das heißt, der Neumarkt wurde dann zu Enya, also Entidade von dieser römischen Siedlung, die hier war. Und da kam auch Ptolemäi, der wurde eben von Italien nach Südtirol gesandt, um das Land zu italienisieren. Das heißt, die deutsche Sprache wurde verboten und die Namen wurden dann italienisiert. Das heißt, ich wurde dann zum Antonio, sagen wir, und der Felix zum Felice.
Geht ja auch. Lass uns mal bitte einmal über die Bedeutung von Wein in Südtirol sprechen. Weil wenn wir so weit zurückgehen, seit wann gibt es Wein in Südtirol?
Also schon, ich würde sagen, seit der Römerzeit.
Ja.
Südtirol war früher ein sehr armes Land. Das heißt, wir haben natürlich auch hier im Tal besonders sehr viel, das Etschland war. Es wurde dann durch Maria Theresa sozusagen bereinigt oder der Flusslauf. Und dann kam eben sozusagen die Zeit, wo dann auch mehr eben Landwirtschaft auch in der Ebene betrieben worden ist. Weinbau sozusagen früher kennt man es eher als Produktion, sozusagen als, wie ich eben schon erwähnt habe, auf Fernatsch, also Fernatschtraube, auf der Bergola. Bergola ist sozusagen das alte Anbausystem, war bei uns auch vorherrschend. Sozusagen, das ist eine Rebe und dann ein Dach drüber, ganz vereinfacht gesagt. Jetzt haben wir das Drahtrahmensystem, das Goyot-System. Und früher war das so, dass wir dort unter der Bergola hatten wir eben Kartoffeln angepflanzt, Spargel. Das ist ja nicht so, man konnte nicht in den Supermarkt gehen und sich jetzt mal.
Man war Selbstversorger,
mal 5 Kilo oder weniger, Kartoffeln kaufen. Man konnte sie tauschen, ja. Aber man musste halt auch selber alles sozusagen, also was man selber angebaut hatte, das hat man auch selber gehabt, sagen wir mal so. Da war man sicher. Und es war einfach ganz viel dieses Kreislaufwirtschaft, das ist Kreislaufwirtschaften. Und viel Handel wurde betrieben. Und dann eben langsam hat man auch gemerkt, der Weinbau etabliert sich. Und dann ist auch das Genossenschaftswesen entstanden.
Mhm.
Gerade, man muss bedenken, dass hier die meisten, ich sage mal, Weinbauern haben 1 bis 2, 3 Hektar. Und das reicht eben nicht aus, um jetzt sagen wir große Investitionen tätigen zu können, um selber also mit der Winzerei zu starten.
Insofern ist man genossenschaftlich organisiert dann besser dran, ne?
Ist man besser dran, ja. Auf jeden Fall. Also man hört oft in Deutschland, dass vielleicht eine Genossenschaft nicht so einen Ruf hat wie in Südtirol.
Mhm.
Da hat Südtirol wirklich eine Vorreiterrolle. Sagen wir mal so, in den 90er Jahren hat man da auch sehr stark angefangen, von der Massenproduktion, wenn ich mal so behaupten darf, auf Qualität so umzuschwenken. Und man hat dann angefangen, ist weggegangen von der Literflasche zu der 0,75. Und es sind lauter solche Schritte gesetzt worden. Und das hat eben dazu geführt, dass gerade Südtirol sich hier qualitativ angefangen hat abzuheben. Natürlich anfänglich mit sehr großen Einbußen.
Hm. Weil natürlich, ja gut, die haben ja Volumen gemacht. Ne?
Ja,
es ging ja nur um Volumen wahrscheinlich.
Geht es um Volumen.
Ja.
Danach ist ja auch sozusagen die ganze Klassifizierung entstanden für DOC-Weine, DOC ja. Alto Adige Südtirol, wo dann auch reglementiert worden ist, wie viel Menge darf ich pro Hektar lesen oder produzieren. Und durch diese Reduktion, diese Ertragsreduktion, konnte man dann auch eine Regulierung schaffen. Das heißt, man hat sozusagen die Menge reguliert und den Preis, ich würde jetzt mal behaupten, stabilisiert. Natürlich Nachfrage, Angebot, Nachfrage. Und dadurch hat das Qualitätsdenken dann angefangen.
Ja. Und da sagst du 90er Jahre, aber das ist auch so ungefähr meine Wahrnehmung, dass man plötzlich irgendwie auf der Weltweinkarte erschien. Ja, und dass man die Weine wahrgenommen hat und entdeckt hat.
Es gibt natürlich die ganzen Vorreiter, die eben Südtirol geprägt haben, sei es Louis Reif oder wie sie auch alle heißen, die sicherlich viel beigetragen haben. Man denkt jetzt zum Beispiel an die Genossenschaft Terlan und die wirklich für Furore sorgt, sei es bei Bewertungen, die dann wirklich tolle Bewertungen bekommen, auch Tramin hat auch schon die 100 Punkte bekommen und das ist halt schon für Südtirol allgemein sehr wichtig. Ich muss auch sagen, dass Südtirol auch immer mehr touristisch geworden ist mit der Zeit und dadurch sicher das Angebot mit Wein, wurde sehr viel Wein auch in Südtirol verkauft, das natürlich auch ein Vorteil ist für die lokale Wirtschaft. Mhm.
Ja, klar. Naja gut, und die Touristen nehmen es mit nach Hause, nicht?
Ja, also es gibt schon schöne Entwicklungen, würde ich sagen. Auch immer ganz lustig, dass bei vielen heutzutage immer noch nicht der Kreditkartenterminal geht, sondern immer noch die Barzahlung bevorzugt wird.
Deswegen ja, also man kann ja auch noch, man kann auch zu den Weingütern hinfahren und überall
absolut,
eigentlich
ja.
Direkt einkaufen.
Kann man machen.
Was man auch machen sollte, finde ich. Ne? Weil ich finde das ja so, wenn man ein Weingut kennenlernt, beziehungsweise Winzer oder die Mitarbeiter kennenlernt, hat man doch mal einen ganz anderen Bezug.
Man hat ganz anderen Bezug und ich finde vor allem, der Winzer oder der Wein spiegelt oft den Winzer wieder.
Ja.
Und das merkt man, finde ich, auch schon bei der Etikette. Und dann beim Wein selber. Laute Winzer haben laute Weine. Und ich sage mal, Weine wie bei mir sind eher Weine, die vielleicht eher im Verborgenen oder im Stillen sind. Und das ist auch der Winzer, der den Wein dann macht.
Ja, ja, das ist, wenn du das so sagst, ich werde es nochmal intensiver beobachten. Aber das stimmt. Das stimmt, ja. Und es gibt natürlich alle Charaktere und von Winzer, ne?
Es gibt alle Charaktere. Und ich sage, Wein machen ist ja nicht wie Coca-Cola machen, dass es halt ein Grundrezept gibt,
ja.
Wie ich das jetzt mache und es muss immer gleich schmecken. Und das ist ja auch diese Vielfalt, die wir hier haben, auch aufgrund der verschiedensten Höhenlagen, die immer mehr an Wichtigkeit gewinnt, gerade das Thema Klimaerwärmung, Klimaveränderung.
Welche Höhen haben wir hier? Also bei euch habe ich jetzt gesehen, haben wir glaube ich von 200.
Genau, ungefähr 240, 290
bis 1100.
1050, genau.
1050, okay.
Ganz wichtig. 1050 ist halt schon sehr extrem.
Ja.
Und das ist halt wirklich Weinbau, den man ich sage immer, dieses Cold Climate, das ist so ein, vielleicht ein moderner Begriff, aber in dem Fall trifft es zu.
Was wird denn, welche Reben werden denn am meisten angebaut hier in der Region?
Es war früher sicherlich, würde ich behaupten, ich denke so sicher sehr viel Pinot Grigio, also Grauburgunder und dann Gewürztraminer. Der Italiener ist ja ein großer Fan von Gewürztraminer. Gibt es ja auch diesen schönen Spruch in Italienisch, wo man sagt, tutti sanno dire ti amo, ma nessuno sa dire Gewürztraminer. Also jeder kann sagen, ich liebe dich, aber keiner kann sagen Gewürztraminer. Früher war Südtirol Rotweinland.
Ja.
Und jetzt merken wir eben, dass sich das Blatt wendet und da ist der Fokus auf Weiß.
Okay.
Also ganz stark Weißwein, sicherlich von auch moderneren Rebsorten gefolgt von Chardonnay, Pinot Bianco und so weiter. Wir haben natürlich auch, was das Eisacktal betrifft, Kerner und Silvaner und so weiter. Aber wir sehen einfach auch der Markt, die Nachfrage. Südtirol ist einfach bekannt für Weißwein.
Mhm.
Und auch geschätzt.
Wobei die Roten sich absolut sehen lassen können, finde ich auch.
Absolut. Wir haben ja, wir haben auch Rotweine wie eben autochtone Geschichten, Lagrein, Fernatsch. Und aber auch, es gibt tolle Lagen für Cabernet, Sauvignon, Cabernet Franc. Und da wird schon auch viel experimentiert, würde ich sagen. Auch mit neuen Rebsorten.
Was ist deine favorisierte Rebsorte? Kannst du das nicht sagen? Ist das so heute?
Ich sag immer, das ist, was ist dein Lieblingskind?
Ja.
In dem Fall würde ich sagen, es ist schon weiß und es ist Chardonnay.
Ja. Wobei, also ich finde ja, wenn der Wein gut gemacht ist, und deshalb ist die Frage auch immer unfair gestellt. Man könnte sich eben für jeden entscheiden. Ne? Und immer auch je nach Stimmung und je nach Lage und je nach Begleitung.
Ich sage immer, es ist schön, dass die Leute noch Wein trinken, weil es ist natürlich inzwischen auch schon ein Thema geworden, wo wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast drüber machen könnten mit dem Weinkonsum. Und das Schöne ist ja auch, dass die Geschmäcker verschieden sind und dass sozusagen auch die Ansprüche, die man vielleicht hat, sich auch im Leben verändern.
Ja.
Und der Geschmack verändert sich und was einer trinkt, kann auch variieren an der Stimmung, an allem nicht. Und das ist eben das Schöne an Wein.
Das ist das Schöne am Leben, dass sich alles oder vieles verändert. Ne?
Ja, genau.
Oder?
Genau. Ich habe ja dann 2011 angefangen, nachdem mein Vater mich angerufen hat und hat gesagt, jetzt kommst du mal nach Hause arbeiten, genug mit Studium. Und dann stand ich da, hat mir den Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt machst du mal du. Und 2014 habe
Was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht?
Ich war im Studium mit 26 und hatte eigentlich noch Intention, ein bisschen zu reisen und noch zu studieren. Ja. Und dann war eigentlich so die Entscheidung, dass es hieß, du übernimmst den Betrieb oder wir verpachten. Und da war halt wirklich eine Überlegung bei mir, ja, also ich könnte jetzt das übernehmen und habe sicher eine Basis, von der ich ausgehen kann. Oder ich sage, nein, ich weiter mit dem Studium und fange dann mit etwas, ich würde jetzt mal sagen, neuen an oder mit von null.
Ja.
Und starte eben diese neue Geschichte und habe vielleicht damals gesagt, ich nehme, was da ist und starte mit dem. Und hatte eigentlich, ich muss sagen, überhaupt keine Ahnung erstens und zweitens auch irgendwie keine Vision, was ich jetzt unbedingt möchte.
Aber du hattest ja schon, dein Studium war ja schon da ein bisschen ausgerichtet oder gar nicht?
Also das Studium war immer Landwirtschaft, die Idee bei meinen Eltern war so, dass ich diese Tradition, wenn man es mal so nennen könnte, übernehme, das Weiterführen des landwirtschaftlichen Betriebes, des Obst- und Weinbaus.
Mhm.
Und das habe ich dann auch gemacht. Habe aber recht schnell gemerkt, dass ich mit Obstbau wenig Freude habe, weil der Apfel muss perfekt sein, wird ja 40 Mal fotografiert dann in der Genossenschaft und wenn der nur eine Delle hat, dann ist er schon Industrie.
Mhm.
Und dieses Konzept gefällt mir nicht und ich bin jemand, der gerne ein Produkt hat, das man veredelt.
Ja.
Genau, Apfel habe ich da und dann muss der verkauft werden innerhalb bestimmter Zeit.
Und dann hat er auch weg. Mit dir nichts mehr zu tun.
Richtig.
Im Grunde genommen.
Ne? Ja, und da steht jetzt nicht Baron Longo drauf, nicht?
Nee.
Also sagen wir mal so, könnte. ja, und deswegen war diese Idee des Obstbaus, habe ich mich dann auch entschieden, den weiter zu verpachten. Und dann habe ich gesagt, ja, Weinbau wäre eigentlich schon die Idee, dass ich selber wieder Wein mache. Und bin auch auf Gegenwehr gestoßen zu Hause. Natürlich auch mit dem Gedanken von meinen Eltern, verständlicherweise, dass sie dadurch kein Risiko mehr hatten, wenn sie die Trauben verkauft haben. Mhm. Natürlich sind die Trauben verkauft und haben ihr Geld innerhalb eines Jahres bekommen. Und bei mir ist es halt so, wenn ich sage, ich möchte selber Wein machen, dann muss ich mal schauen, dass ich erstens die Trauben lese, zweitens schaffe, einen Wein zu machen, den man trinken kann. Und drittens, das ist inzwischen fast das Wichtigste schon geworden, den Wein auch zu verkaufen.
Das hört sich so einfach an, einen eigenen Wein zu kreieren. Das ist ja total was anderes. Und wie du sagst, diese unterschiedlichen Disziplinen, die man ja bedenken muss. Aber wie bist du da rangegangen? Was war denn das Erste? Weil du sagst ja, heute ist Vertrieb das Wichtigste. Das hast du dir damals ja wahrscheinlich nicht gedacht. Du hast ja erstmal muss der Wein passen.
Ich habe es überhaupt nicht gedacht. Ich habe an gar nichts gedacht. Ich habe gedacht, ich fang einfach mal an. Und habe dann einfach gesagt, ich mache jetzt mal drei Fässer Wein 2014 und habe es geschafft, aus 200 Liter Essig zu machen, der heute noch ja da ist.
Guter Essig?
Ja, ist gut. Wird auch immer besser.
Das ist schon gut. Was hast du da benutzt? Welche
Rebe? Da war Chardonnay. Weißburgunder, Lagrein, Cabernet war auch. Also immer so kleine Vinifikationen zu schauen. Und es war eigentlich schon spannend. Nur das Ergebnis war halt nicht so spannend, zumindest für den Genuss.
Aber da habt ihr noch an die Genossenschaft verkauft.
Ja, ja.
Musste ja.
Ja, also da haben wir an die Genossenschaft.
Das war ja ein bisschen probieren im Labor.
Das war probieren im dunklen, staubigen Keller, ohne irgendwelchen, ja. Und dann war eben 2015, habe ich gesagt, es würde mir schon wichtig sein. Und hat mein Vater gesagt, ja gut, wenn du das unbedingt möchtest, dann werden wir dir 3 Hektar Weinbau geben und du kannst da dann Kredit in der Bank aufnehmen. Und dann schaust du, wie du das irgendwie stemmst.
Das ist interessant, das habe ich schon häufiger gehört, dass es so funktionierte in den Familien oder funktioniert, dass man sagt, okay, aber dann ist es deins und das machst du und dann sorgst du auch dafür, dass du das Geld bekommst und dass das eben finanziert wird. Weil die Hürde oder die Bürde ist ja dann schon höher, nicht?
Ja, die Bürde ist da und wenn du dann wirklich diese Beträge siehst und dann die Unterschrift draufsetzt, dann ja, musst du schon mal überlegen und denkst, was habe ich da gemacht? Ja. Und dann geht's los erst. Dann kaufst du, dann kommst du irgendwann auf die Idee, gut, ich muss mir eine Weinpresse kaufen für 60.000 Euro, 50.000 Euro, die ich dann vielleicht 2 Wochen im Jahr brauche und den Rest steht dir. Und dann überlegst du halt nochmal, ob's, ja. Also ich sag mal so, Weinbau von null zu starten, ohne Kapital, ohne Rebflächen, ohne nichts, ist eigentlich utopisch.
Ja, würdest du mir jetzt nicht raten? Ich meine, unabhängig davon, dass es in Norddeutschland eh nicht so spannend ist, aber...
Raten, es ist halt so, es ist, als ich angefangen habe, glaube ich, in dem Jahr haben 6 andere Winzer auch gestartet.
Oh.
Und Wein machen ist halt etwas... wo ich sage, ich habe jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal und das machen viele. Und warum braucht es jetzt noch ein Weingut mehr, wenn wir eh schon 300 haben oder irgendwas?
Mhm.
Und dann muss man sich erstmal beweisen von den etablierten Marken, warum jemand jetzt neu rauskommt, vielleicht sogar teurer ist wie sie und warum soll ich den Wein bei dem kaufen? So geht es schon mal los, nicht? Und dann hat man den Wein gemacht und dann geht es halt los. Dann sagt man, ja, wie verkaufe ich den? Wir liegen bei uns in Neumarkt zwar sehr schön, aber es ist nicht touristisch. Deswegen, ein Tourist kommt bei dir eher zufällig vorbei. Und wir sind zwar auf der Weinstraße, aber es ist nicht so, dass es hier Tag und Nacht bevölkert wird von Touristen. Und dann gehst du in den Vertrieb.
Mhm.
Kennst aber keinen und du fragst natürlich deine Winzer-Kollegen, wie machen die es? Und die helfen dir gerne auch weiter. Aber ich sage dann immer so spaßhalber, aber nicht zu viel weiter. Weil jede Flasche, die
sie nicht verkaufen.
Ja, genau. Und deswegen muss man sich dann auch seinen Weg machen. Und ich sage, da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass man an die richtigen Menschen kommt.
Mhm.
Und die dann einen auch weiterhelfen.
Das wäre nämlich, oder ist nämlich meine Frage. Hast du dir das autodidaktisch beigebracht oder hast du dir da Hilfe geholt oder hast du gesagt,
ich hatte gar keine Ahnung.
Das ist in den Genen.
Ich hatte gar keine Ahnung. Ich stand da und ja, also früher gab es ja auch kein ChatGPT. Nein, man hat halt angefangen, das Erste, was wir gemacht haben, oder was ich gemacht habe, ich habe mir mal so überhaupt von, also Großteil alle Winzer mal so durchprobiert in Südtirol, um zu verstehen, was sind so die Stilistiken, die es gibt, nicht? Und was könnte mir gefallen, was wäre schön? Oder wo könnte ich meinen Wein so angesiedelt sehen, nicht? Es gibt ja Weine, die, ich sage, sehr traditionell ausgebaut sind und dann gibt es halt so freaky Sachen. Und da war mir eigentlich recht klar, ich möchte schon was haben, was, sagen wir, elegant ist. Also sagen wir vielleicht eher ich sage mal, eher vielleicht stiller, nicht? Etwas nicht so Schreiendes, also das war mir schon klar. Und auch etwas, was wir machen, ohne groß einzugreifen in den Wein. Und da war so eine Fahrtrichtung, war dann klar. Und dann hat man eben sich umgetan, um zu schauen, wen könnte man da fragen, wer hätte Zeit, wer hat Lust. Und habe eben auch dann einen Winzer gefunden, der gesagt hat, ich begleite dich. Und von dem habe ich dann schlussendlich sehr viel gelernt.
Ja,
genau.
Aber so jemanden braucht man wahrscheinlich, ne?
Ja, also und, das ist halt natürlich...
Oder du brauchst ein paar Jahre mehr, weil man muss ja sagen, vielleicht einmal kurz vorgespült und dann wieder zurück, wir reden jetzt hier von einem Zeitraum von 10 Jahren.
Das sind 10 Jahre, ja.
Und das klingt jetzt lang, aber um eine Weinmarke zu etablieren und auch mit, sag mal, relativ vielen unterschiedlichen Rebsorten und Weinen dann auch auf dem Markt zu sein, das, und auch damit schon etabliert zu sein, wie du das bist, oder wann ist man etabliert, ist immer, können wir auch gleich nochmal stellen, ist ja schon eine unfassbar schnelle Geschichte dann gewesen.
Ja, man sagt ja so, man braucht so 200 bis 300 Jahre, damit damit sitzt. Ja, also es ist schon auch immer diese Ungeduld und vor allem, man hat ja auch immer den Vergleich zu seinen, ich sage mal, Kollegen, die vielleicht jetzt in anderen Feldern tätig sind, ich sage jetzt so Start-up-Geschichten.
Na gut, da geht es ein bisschen.
Und wo die sagen, du, nach einem Jahr machen wir den Verkauf und dann können wir fast schon in Pension gehen, gefühlt. Das ist halt beim Wein so, ich brauche mal ein Jahr, damit ich überhaupt was ernte.
Aber dann hast du ja jetzt auch die kompletten Gegensätze dir gesucht, ne?
Absolut.
Also das eine, ich ziehe schnell was hoch, ne? Und verkaufe dann irgendwann. Also, aber du wolltest ja was schaffen.
Bei mir ist es schon so, dass ich auch oft Kunden habe, die mich besuchen kommen und die dann sagen, Anton, ich habe so viel Geld, ich weiß eigentlich nicht, wohin damit, aber ich bin unglücklich in dem, was ich mache. Und dann denke ich halt für mich auch, ja, ich kann das verstehen. Und meine Arbeit gibt mir Genugtuung und erdet vor allem extrem. Und man muss es auch akzeptieren, dass Sachen Zeit brauchen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich...
Nun bist du aber Perfektionist und auch noch ungeduldig, ne? Passt nicht so gut zusammen. Oder bist du nicht ungeduldig?
Ich würde sagen, ich bin ungeduldig, ja.
Ja.
Und ich würde sagen, ich bin auch perfektionistisch.
Ja, aber das reibt sich ja ein bisschen, ne?
Ja, und das macht vielleicht den Ansporn auch oft aus.
Ja.
Und wie du schon sagst, 10 Jahre ist schon lang. Im Wein machen eben gar nichts.
Gar nichts, ne? Gar nichts. Vor allen Dingen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie du dann am Anfang entschieden hast, okay, worauf gehen wir? Da haben wir gehört, Chardonnay ist schon dich einer der Favorites.
Genau, aber Chardonnay war gesetzt. Ja.
Was mache ich denn noch? Ja? Und was war da und was ändere ich?
Das war halt das große Thema, nicht? Und es ist ja nicht so, dass, wenn ich zum Beispiel andere Winzer ansehe, die haben seit Generationen, dass die eben selber dann Wein machen, wo eben der Vater dann sagt, wir haben das jetzt immer so gemacht und der Sohn macht dann alles anders, von Etikette bis zum Wein, und schlussendlich rudert er wieder zurück und macht am Schluss dann genau das, was der Vater auch gemacht hat, passiert ganz oft. Und bei mir war es halt wirklich so, dass ich sagen musste, ja, wir fangen und dem Sinn jetzt wirklich von Null an, von dem Fakt, okay, wir haben zwar eine lange Geschichte, die Geschichte kann man ja nicht kaufen, wir haben in dem Sinn aber keine Historie im Wein machen mehr. Und dass ich damals davor auch gesagt habe, das Qualitätsdenken im Wein ist ja eigentlich recht spät erst gekommen. Und früher war es einfach wichtig, einen Wein zu haben. Bei meinem Großvater stand noch in den Arbeitsverträgen, dass jeder Mitarbeiter, der hat 2 Flaschen Wein am Tag bekommen.
Ja.
Und zum Trinken, nicht?
Das hat sich jetzt auch konsumiert.
Die wurden konsumiert, ja, genau. Das hat sich auch geändert. Und,
eine nur noch.
Jetzt gibt es eine. Ein Schluck.
Ein Schluck.
Ja, ein Schluck. Und das war so, dass man wirklich da, oder musste ich da von Null starten. Und da war halt auch eine Überlegung, um mal zu verstehen, ich bin da mit der Schaufel rausgegangen und habe einfach mal ein Loch gemacht, um zu sehen, was habe ich eigentlich für Böden. Damit fängt alles an.
Hm.
Und ich habe eben die Ausbildung genossen, dass ich eben den Anbau beherrsche, das Wein, also so der Rebe. Und die Ansätze waren eben dort, dass wir gesehen haben, oder dass ich gesagt habe, der Wein wird im Weinberg gemacht. Und da haben wir eben ganz schnell erkannt, dass die Vitalität der Böden, das eben das Wichtigste ist, neben eben den Lagen und der Rebsorte. Und mein Vater eben hat sehr viel verschiedene Rebsorten und hat sich eben sehr breit aufgestellt. Und bei uns geht es halt jetzt eher Richtung Spezialisierung.
Hm. Breit aufgestellt damals, weil man gesagt hat, okay, man weiß nicht, was jetzt in den nächsten Jahren Trend wird.
Richtig.
So ist man divers aufgestellt und kann dann eben sagen, okay, das haben wir auch, dafür erzielen wir höhere Preise. Das war eine gute Mischkalkulation dann wahrscheinlich, ne?
So ist es. Ja. Es ist ja nicht so, wie, was ich sage, beim Gemüse, ich weiß nicht, ich baue heuer Karotten an und nächstes Jahr Zwiebel. Sondern wenn ich mal eine Rebe gepflanzt habe, dann braucht es ja mal 3 Jahre, bis die oben ist. Dann sehe ich, ob ich überhaupt die richtige Rebsorte von der Rebschule bekommen habe.
Ehrlich,
oder
ja, klar.
Und dann nach 15 Jahren weiß ich, okay, jetzt passt's.
Ja.
Deswegen sind auch solche Überlegungen, die sind schon zu machen, nicht für ein Jahr, sondern für 10 Jahre mindestens.
Für 10 Jahre, und das zumindest ist eben dieses vorausschauende Plan.
Ja.
Und ich meine, wir reden jetzt darüber, aber wir haben noch kein Etikett, wir haben noch keine Namen, wir haben noch keine Flasche, wir haben nichts. Wann hast du den ersten eigenen Wein denn, der dann eher auch in den Verkauf ging, abgefüllt?
Das war dann 2015, war die erste Einkelterung.
Ja.
Und wir haben dann gefüllt, das war Ende 2016, also ein Jahr später. Und dann ging es schon los, nicht?
Wie viel hast du da produziert oder ihr?
Da haben wir gemacht so, was waren es, 800 Flaschen.
800 Flaschen?
Ja.
Wie hieß der?
Das war Liebenstein.
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 Liebenstein gibt es ja heute noch.
Liebenstein, mein zweiter Nachname.
Ja.
Und da hat man sich auch eben, oder habe ich mich entschieden, dass ich eben gesagt habe, Liebenstein ist irgendwie so ein Spiel, dass man sagt, okay, das Weingut, früher hieß ja Baron Longo, Freiherr Longo, Baron Longo, und hat dann eben gesagt, Liebenstein sozusagen ist wieder so der zweite Nachname, also wieder der Restart von der ganzen Geschichte. Deswegen Liebenstein.
Damals, und das war auch ein Chardonnay dann?
Das war Chardonnay-Weißburgunder, ja.
Chardonnay-Weißburgunder.
Ja, genau.
Ist aber heute auch noch im Programm.
Ist heute noch Programm?
Ja.
Ist heute Programm.
Ist das so, ich frage nicht mehr nach liebsten Kind, frage ich nicht, aber der, den du als ersten kredenzt, welcher ist das? Gut, normalerweise fängt man beim kleinsten an und geht dann hoch.
Genau.
Aber wenn du jetzt mir nur einen servieren dürftest, könntest.
Würde ich sagen Liebenstein.
Ja.
Würde ich sagen Liebenstein ist eben 2020, es waren dann 5 Jahre Baron Longo, war es so, dass es einen Hagelschlag gab beim Weißburgunder, Vino Bianco. Und dann wurde dieser Liebenstein zum Chardonnay.
Ah, ja.
Ja.
Und blieb dabei.
Blieb dabei, ja.
Blieb dabei. Diese 800 Flaschen, ja. Waren es 800 Flaschen?
800 Flaschen, ja.
Wo gingen die hin?
Das meiste ging dann zu Freunden. Und dann der erste Kunde war Bergwein in München. Claudia Dietsch, die eben einen wunderbaren Laden hat, wo sie eben Südtiroler Weine verkauft.
Ja.
Und die hat mir dann Tipps gegeben und hat mir auch gesagt, ja, das Etikett könnten wir so und so machen. Und so, das war so der erste Kunde, den ich hatte.
Also hörst schon auf andere, wie man hört.
Also, ich höre sehr viel.
Du reflektierst.
Ich bin, sage ich, kritikfähig. Auf jeden Fall. Und bin jemand, der dann immer sehr viel reflektiert.
Ja.
Und tendiere dann auch immer Entscheidungen aufzuschieben, bis ich nicht mehr kann. Und da muss ich entscheiden.
Okay. Wie viel sind es heute? Wie viele Flaschen? Was hast du gesagt?
Wir haben 20 Hektar knapp.
Ja.
Wir haben jetzt, ich glaube, in diesem Jahr im Keller haben wir 80.000 Flaschen. Wir haben eben das Potenzial, ich sage jetzt mal, auf 130.000 Flaschen zu kommen. Ein Teil verkaufen wir jetzt eben an Alois Lageder, die Traum, weil wir in der Zwischenzeit auch biodynamisch zertifiziert sind als Demeter-Betrieb.
Genau, und da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Die Entscheidung fiel ja relativ früh, dass du in diese Richtung gehst.
Ja.
Aber was ich nochmal wissen wollte, die Entwicklung des Logos bzw. des Etiketts. Menschen kaufen ganz häufig nach Etikett.
Mhm. Ganz extrem, ja.
Wie bist du da rangegangen? Nun haben wir gehört, du hast Tipps bekommen.
Ich habe Tipps bekommen.
Du hast dir angeguckt, was die Kollegen machen.
Das habe ich angeguckt und habe auch gesehen, dass es wirklich Etiketten gibt, wo ich mir denke, wie ist das entstanden? Ganz schlimm. Ich bin jemand, der sicher sehr bedacht auf Ästhetik ist. Mir war es wichtig, dass ich eine Etikette kreiere, die Geschichte aufzeigt, aber die Geschichte nicht in diesem verstaubten, ja, ich sag mal Adelskitsch, sondern vielleicht eher, okay, da ist schon was dahinter, es ist zwar was Neues, aber trotzdem irgendwie auch Geschichte. Und es war für mich klar, es fängt ja schon mit der Namensgebung an, wie nenne ich das Weingut? Ein Freund hat mir mal gesagt, ich sollte es so nennen, dass wenn ich mal bankrott gehe oder es verkaufen muss, dass nicht mein Name irgendwo anders dann auf mich stößt.
Okay, ach Gott, das sind ja, das gibt so Ratschläge.
Und habe dann gedacht, guter Ansatz, ich nenne es trotzdem Baron Longo.
Danke für den Tipp.
Ja. Dann war der Name war dann schon Programm und dann geht es halt los ums Logo. Wir haben ein Wappen bei uns, das sicher sehr voll ist, also sehr gefüllt, mit verschiedensten, in der Mitte der Mann, also der Arm, der den Rebstock hält, oder die verschiedenen Wappenfarben, Crema, Babyblau, sage ich immer. Und da war eine Überlegung, dass man vielleicht nur die Crema rausholt, das Babyblau, dass man es ganz vereinfacht hält, also wie zum Beispiel jetzt das Nike-Logo.
Mhm.
Das war ein Ansatz, den man gesagt hat, das könnte schon wichtig sein für die Wiedererkennung, weil so volle Logos eigentlich nicht sehr einprägend sind. Also habe ich mich auch lange beschäftigt mit Logo und habe dann doch schlussendlich entschieden, dass ich das Familienwappen etwas entschärfe in dem Sinn, dass ich sag mal, die unwichtigen Aspekte wie die Fahnen, die Flaggen, die Löwen, alles rausnehme.
Sowas darf man machen?
Sowas darf man machen.
Okay.
Sowas ist dann auch sehr vereinfacht, weil das Grundwappen, das ist geblieben.
Ja.
Das ist geblieben, auch die Krone, also die fünf Zacken. Die haben wir dann auch weiterhin behalten und haben dann entschieden, okay, wir machen das Wappen einfach als Andeutung für die Geschichte und die Verbundenheit und ein Schriftzug und der Schriftzug, der hat mich dann zur Verzweiflung gebracht. Ich habe dann eine Agentur eingeschalten und die haben mal gesagt, wir können das gerne entwickeln für dich, das kostet dir 30.000 Euro. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht drinnen. ich muss einfach meinen eigenen Weg finden und bin dann auf eine Plattform online gestoßen, die eben mit Freiberuflern zusammenarbeitet. Große Kritik natürlich von vielen, die gesagt haben, das ist Ausbeuterei. Und habe dann schlussendlich das ausgeschrieben und habe dann einen Schriftzug gefunden von einer Designerin aus Indien.
Ja. Wie viele haben sich beteiligt dann an der Ausschreibung?
Da 350 Design.
350.
Also es war wirklich...
Das ist aber auch hart, dann aus 350 Vorschlägen auszuwählen.
Ja.
Hast du immer wieder reduziert, rausgeworfen ja. und dann am Ende wahrscheinlich fünf gehabt.
Ich war wirklich dann 8 Monate lang dabei.
Huch. Ja.
Also ich habe natürlich dann 3 verschiedene Contests gehabt. Ich habe einen gehabt fürs Logo, also eben das Wappen, dann den Schriftzug und dann am nächsten Schritt die Etikette. Es war dann wirklich, ich glaube, es waren dann 350 verschiedene.
Ja.
Und heutzutage natürlich, wenn man hier mit jemand arbeitet, der gibt einen dann vielleicht 4, 5 Vorschläge und dann irgendwann sagt der auch entweder oder.
Ja. Ja, ja, gut, aber du bist ja auch tatsächlich überfordert bei zu vielen.
Da, nicht? Ja, es war komplette Überforderung.
Also eine Vorselektion ist schon ganz gut.
Genau. Und das hat mir eigentlich schon geholfen, so meinen Weg zu finden und habe dann auch gesehen, wir haben, also wenn wir jetzt die Etikette anschauen, finde ich, ist sie sehr schlicht gehalten. Es ist eine Goldprägung als Wappen. Unten steht Baron Longo und der Jahrgang. Und oben ist ein Emblem mit eben einer der verschiedenen Malereien, der Fresken, die wir hier im Haus haben.
Hier aus dem Haus, ja.
Hier aus dem Haus. Das hat wiederum zu Wiedererkennungswert geführt. Ich weiß nicht, ob du die Etikette von Knoll vielleicht kennst. Das ist praktisch auch ganz typisches so ein Kirchenbild und es hat auch ganz große Wiedererkennung. Es war sicher eine Inspiration für mich. Und dann kam obendrauf eine Wachskapsel, die ist eigentlich entstanden aufgrund von Problematiken bei der Abfüllung, von den ersten Flaschen. Wir hatten eine Zinnkapsel, ganz klassisch, und die Zinnkapsel hat nicht draufgepasst auf die Flasche.
Oh.
Und deswegen haben wir gesagt, wegen der 800 Flaschen, die wachsen wir. Habe eben Wachs genommen, was sich auch sehr leicht löst.
Ist aber um einiges teurer.
Ist teurer, ja. Und das ist aber auch ein Wachs, was sich lösen lässt.
Mhm.
Und dadurch ist es entstanden. Und wir haben eigentlich heute noch das gleiche Design. Das Einzige, was wir geändert haben, ich war extrem affin für Flaschen. Ich dachte, es muss eine schwere, elegante Flasche, weil das gehört dazu. Und jetzt haben wir eigentlich die leichteste Flasche, die es gibt am Markt.
Na gut, das ist natürlich aber auch dem geschuldet, dass da auch eine andere Wahrnehmung mittlerweile ist und auch eine andere
Umgang damit. Das sind so Entwicklungen. Also das ist jetzt mal so zum Design. Und Design ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Und wie du sagst, einfach, es wird sehr viel nach Etikette gekauft, also sehr viel Etikettentrinker. In dem Fall nicht Etikettentrinker, weil eine Marke ist, sondern weil ich vielleicht mal behaupte, dass es eine ansprechende Etikette ist.
Genau. Oder es erzählt mir, was drin ist. Ne? Oder ich habe eine Assoziation.
Genau.
Mhm.
Weil man kann ja nicht sagen, ich gehe jetzt in die Weinhandlung und sage, ich möchte jetzt den und den Wein mal aufmachen und kosten und danach mache ich ihn wieder zu. Natürlich, das ist immer das Thema. Eben.
Aber die Geschmäcker und auch das Designempfinden ist ja unterschiedlich. Nicht? Also wenn wir jetzt Europa, also Südeuropa und Nordeuropa schon mal international, also US-Markt zum Beispiel, ist ja auch schon wieder ein ganz anderes Empfinden.
Extrem. Also wir haben dieses Jahr angefangen für die US und die Fresken haben natürlich, sind sehr alt und da sind auch Frauen oder Personen drauf, die leicht bekleidet sind.
Ach du Scheiße, ja, da muss man ja auch dran denken.
Und dann habe ich eben nachgefragt, ob natürlich der Busen da gezeigt werden darf. Ich habe eben da ein Schriftstück gefunden, wo das auch mal reglementiert worden ist. Da hätte ich einfach gesagt, hätte ich einen schwarzen Balken drüber gezogen als Protest.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, nein, wir haben das dann auch eingeschickt. Jede Etikette muss ja auch dann genehmigt werden von den US und die haben sie genehmigt. Aber ich habe mich schon gefreut gehabt, dass ich da
einfach... Ja, wollte schon. Du wolltest ihn haben,
den schwarzen Strich. Ich wollte den schwarzen Strich,
also ja trotzdem machen.
Die Zensur. Und das Einzige, was wir gemacht haben für die Amerikaner, wir haben vorne die Rebsorte draufgeschrieben und ich musste den Amerikanern dann auch erklären, dass Südtirol nicht in Deutschland ist. Und deswegen war das dann für mich auch legitim, dass vorhin dann ja auch die Rebsorte
ja, dann steht. Bei der Frage, da sagt man, dann schreiben wir dir schon drauf, was drin ist, ja.
Das möchte ich jetzt nicht kommentieren, warum.
Ja, ich komme nochmal auf den Vertrieb. Du sagtest also, die ersten Flaschen dann in München verkauft. Wie bist du denn losgegangen? Hast du dir dann gesagt, ich suche mir jetzt Vertriebspartner, ich gehe jetzt auf Messen? Wie macht man das?
Ja, man war eher der Glücksritter, würde ich jetzt mal sagen.
Ich fahre da mal hin.
Ich fahre da mal hin, ja. So klinken.
Ja.
Putzen. Und man ist auch viel auf Ablehnung gestoßen, muss man sagen. Es ist ja schon extrem schwierig, dass überhaupt jemand mal deinen Wein kostet. Also, dass du die dazu bringst.
Das ist ehrlich? Ist
ja,
das so?
Ja.
Noch eine Frage. Mit wie viel unterschiedlichen Weinen warst du unterwegs?
Mit einem.
Mit okay.
Genau.
Mit dem einen?
Mit dem Liebenstein.
Also, ja, gut. Du hast ja keine anderen gehabt.
Ja. Und dann ist halt das Thema Preisfindung, nicht? Was verlange ich für den Wein?
Ja.
Ein Wein, der 10 Euro kostet und der 100 Euro kostet, heißt ja nicht, dass der 100 Euro kostet, 10-mal so gut schmeckt. Ja. Deswegen ist ja alles relativ. Und dann hat man angefangen, sich verschiedene Weine in einer verschiedenen Preisrange zu kaufen, die zu öffnen und dann blind, und Anführungszeichen, zu verkosten und sich dann irgendwie preislich zu finden. Und die Idee ist schon immer, viel Wein für wenig Geld. Und dann, wenn man einmal einen Preis definiert hat, dann muss man bei dem bleiben. Ich kann nicht sagen, ich verlange jetzt 40 Euro und sehe da, verkaufe es nicht, jetzt gehen wir runter auf 20. Das geht nicht.
Andersrum schon.
Ja, aber dann ist
eher,
die Frage,
also dass, eher,
und dann
aber
verkauft
auch nicht.
Man aber auch nichts mehr. Genau.
Es sei denn, du
absolut.
Bist so weit oben, aber das
absolut,
die
absolut.
Können wir ja an
absolut.
Und wenigen Fingern abzählen.
Und, ja. Und es zeigt sich ja dann auch immer die Frage, wo soll es hingehen, nicht? Weil jedes Weingut hat auch eine andere Philosophie, wo man sagt, bei uns ist eigentlich so die Idee, dass wir sagen, wir haben unsere Flächen und wir möchten langfristig alles selber vinifizieren und auch verkaufen. Also wir haben nicht die Idee, dass wir jetzt als Offenwein dann verkaufen oder solche Geschichten. Und wir möchten aber auch in der Größe bleiben. Und dann würde ich sagen, dass wir preislich dann ambitionierter werden und sagen, okay, es gibt die Menge an Wein und dann ist Schluss.
Okay, und welche Preisrange haben wir heute? Bei wie viel Weinen?
Ja, wir sind von 15 Euro, 16 Euro geht's los bis ungefähr 40 Euro. Es ist sicher ein gutes Preisgefüge, vor allem was wir müssen auch über den Tellerrand schauen, zu schauen, was machen unsere Kollegen in Deutschland. Und wenn man dann oft hört, so die Preise, die für Weine bekommen, im extremen Steilhang oder so, dann fragt man sich schon auch, wir sind schon oft sehr gesegnet hier in Südtirol. Aber ich sage immer, ein Preis bildet sich natürlich auch ab, indem man es schafft, den Wein für das Geld zu verkaufen. Und dann ist es auch legitim.
Bist du dann auch, sagen wir mal, in den Handel eher gegangen oder auch direkt auf die Gastronomie zu? Was war da deine Idee?
Also die Idee war so, dass wir nicht am Privat gehen wollten. Wir wollten unsere Weine durch die Gastro bekannt machen und dort dann viel auch über Handel. Und natürlich ist dann 16, 17 hat man dann angefangen, ja, wir brauchen auch so ein bisschen Einstiegsgeschichten, so ein bisschen Weißburgunder, Chardonnay und Rot auch was. Und hat dann eben so ein bisschen Portfolio dann erweitert. Und dann kam dieses magische Jahr 2020, wo man dann sich, würde ich sagen, angefangen hat, sehr gut mit Händlern zu arbeiten, die eben Gastronomen beliefert haben. Und dann kam eben Covid und dann standest du da und sagst, oh, ich habe keinen einzigen Privatkunden gefühlt. Ich hatte schon meine, aber jetzt nicht so, dass ich eben. Und dann habe ich eigentlich den Schritt gemacht, wo ich mich immer verweigert hatte, dass ich sage, wir machen eine Homepage, wo wir online verkaufen,
ja.
Wo ich immer gedacht habe, Wein wird nicht online gekauft, das geht nicht.
Das ist gut, so. Haben wir dann gelernt.
Haben wir dann ganz schnell gelernt und haben dann auch angefangen, Weine online auf der eigenen Homepage anzubieten. Ja.
Okay. Und habt ihr auch mehr gemacht? Habt ihr auch Verkostungen gemacht? Und
wir haben dann angefangen auch...
So Online-Verkostungen und solche Geschichten.
Online-Verkostungen haben wir gemacht, auch mit anderen Weingütern. Wir haben mal eine gemacht mit Kartäuserhof zum Beispiel, wo wir Weinpakete versendet haben. Und das war eigentlich ganz interessant. Aber das Wichtigste ist am Schluss dann doch immer, dass man sich öffnet als Weingut, dass man den Menschen zeigt, man macht Handwerk und man ist nicht ein Zauberer, der sich verschließt und wo dann der Wein auf einmal aus der Flasche kommt. Und das ist eben, ich glaube, es ist auch wichtig aufzuzeigen, dass man, was man macht, bodenständig ist und dass man versucht eben, ich sage immer, Weine zu, nicht zu kreieren, aber vielleicht das zu nutzen, was man hat. Sei es im Weinberg und das dann auch in den Keller bringt. Ja. Und das Wichtigste natürlich im Weingut ist, wo ich auch sehr lange dran gearbeitet habe, ist die eigene Handschrift. Weil die eigene Handschrift ist eigentlich das, was es auch ausmacht, mich vom anderen Weingut zu unterscheiden. Weil wenn alles gleich schmeckt, dann wird es nur mal nach dem Preis gehen.
Ja, das finde ich naheliegend. Man hat ja auch immer, ich ziehe jetzt gerade die Parallelen auch zu Köchen oder zu Restaurants, ja. Mhm. Weil du kriegst ja häufig mit den gleichen Zutaten fast identische Menüs.
Genau,
ja?
wo die Diskussion ist, darf das Wiener Schnitzel jetzt 29 Euro kosten oder schon 35?
Gut, aber beim Wiener Schnitzel würde ich sagen, das ist Standard, ja? Ja. Das ist so Standardware, aber wenn ich jetzt ein Menü esse und das esse ich hier wie in Hamburg gleich, ja, dann fehlt, ist irgendwas falsch.
Ja, ja? Weil ich nach Südtirol komme.
Nee, genau, das ist dann. Also ich will schon die besondere Charakteristik rausschmecken und ich will das Besondere. Ich muss jetzt nicht nach der Region schmecken, aber es muss schon irgendwie zusammenpassen und ich muss auch mir ein Bild kreieren. Ich glaube, das ist auch mehr und mehr geworden, Storytelling. Also gerade auch bei hochwertigeren Weinen, was steckt dahinter, was ist da für eine Geschichte hier? Die willst du mitschmecken, die willst du mithaben. Es sei denn, man trinkt jetzt einfach nur einen Wein ganz gesellig und sagt, damit will ich mich jetzt nicht beschäftigen. Ja. Beschäftige ich mich aber mit dem Wein, ist das schon eine Sache. Aber wir machen jetzt mal eines, weil du hast gerade von deinen Freunden gesprochen, die dann ihren Startup gegründet haben. Und wenn du jetzt mal einen Elevator-Pitch machst für deinen Wein, Elevator-Pitch ist wie lang? 10 Sekunden, ne? 3, 15.
Ich glaube, in 10 Sekunden ist knackig. Wein, der eine extreme Eleganz mit sich bringt, Langlebigkeit, Frische. Ich sage immer diese alpine Frische, die wir haben. Und ein Wein, der mich auch als Person widerspiegelt. Ob man das haben möchte oder nicht, das sei gefragt.
Du bist ja ein netter Typ.
Gott sei Dank haben wir einen Podcast, wo man ihn nicht sieht.
Bist auf dem Cover.
Oh nein. Es sind Weine, die... mir ist immer wichtig Trinkigkeit in den Weinen. Eleganz und nochmal Eleganz und nochmal Eleganz. Und diese Frische auch in Weinen, die gereifter sind. Und das ist so diese Unterschrift, die ich habe. Und diese Reduktion, ob man redet von Mineralität, ob es das gibt oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich sage immer, auf das Wichtigste reduziert den Wein. Ja.
Kann ich mir was drunter vorstellen? Mhm. Würdest du mit dem Wissen, das du heute hast, den Schritt wieder gehen?
Meine Idee war immer, so wenig wie möglich Etiketten zu kreieren. Also, dass ich vielleicht 1 bis 2 Etiketten habe. Das war so mein absoluter Wunsch. Es ist mir nicht gelungen und ich merke gerade, es entgleitet mir auch wieder, weil ich in der, ich sage jetzt mal Einstiegslinie, Felix Anton, habe ich jetzt auch angefangen, die verschiedenen Rebsorten aufzutrennen. Vielleicht ist es eine Kritik, vielleicht ist es auch falsch, wo man sagt, vielleicht mache ich Weine marktgerechter. Würde ich sagen, es ist mir noch nicht gelungen. Langfristig, die Vision ist schon, ich möchte wenig Etiketten haben. Mhm. Aber mittelfristig schaffe ich es noch nicht.
Und den Gesamtschritt?
Der Gesamtschritt?
Damals, als der Anruf kam, du machst das jetzt oder verpachten?
Das war schwierig.
Würdest du die Entscheidung wieder so treffen?
Ich würde sagen, ja. Und ich sage, das Schöne ist vielleicht auch damals gewesen, dass ich keine Ahnung hatte, auf was ich mich einlasse.
Ja. Aber ich bin froh, dass du das sagst, sonst hätten wir, sonst hätten wir diesen großartigen Wein nicht.
Vielen Dank.
Ganz abschließend nochmal, wir haben gesagt, also wir haben erfahren, wie deine ersten Vertriebsschritte waren. Wo geht jetzt das Gros hin, deiner Weine, eurer Weine?
Das Gros, würde ich sagen, geht sicher momentan ins Ausland.
Ja.
Wir arbeiten sehr gut in Belgien. Wir arbeiten auch sehr gut in Deutschland und in der Schweiz. Und das sind, glaube ich, auch die Zielmärkte. Vor allem sind Märkte, die sehr affin sind für Weine, die biodynamisch produziert werden. Und auch vor allem für Kunden, die sagen, ich möchte wissen, wer dahinter steckt, wer den Wein macht, sprich Familienbetriebe. Und ich glaube, es ist auch ein auf jeden Fall Vorteil, aber es ist auch eine Chance, sich zu etablieren. Und ich glaube, dass wir auch eine Nische ansprechen. Ja. Also wir haben nicht einen Massenwein, sondern wir haben ein Produkt, das, ich sage jetzt mal, vielleicht Weinkenner schätzen und wo man sich auch herantasten muss.
Ich finde, du hast vieles richtig gut gemacht.
Zumindest ich probier's.
Ja.
Und ich bin
du bist schon kritisch, ne? Du bist schon. Kannst du auch genießen? Kannst du so den Erfolg genießen? Oder sagst du, alle geht gleich weiter?
Man freut sich sicher, wenn man Bestätigung hat. Das schon. Es gibt Bestätigung, dass man sagt, man ist auf dem richtigen Weg. Und das ist wieder das Rastlose vielleicht oder auf dem Weg. Aber ich glaube, es gibt nicht den Moment, wo man sagt, oh, ich bin jetzt angekommen, ich lege mich jetzt zurück. Man ist vielleicht immer auf der Suche zum Optimieren. Ist Optimierung wichtig oder richtig? Ich weiß es nicht. Ich bin auch jemand, der jetzt nicht unbedingt eine Flasche alleine trinkt. Mich interessiert mehr der Geschmack im Wein. Und da bin ich schon immer auf der Suche nach dem Geschmack, wo ich sage, das ist jetzt Perfektion.
Lassen wir so stehen.
Sehr gut.
Lassen wir so stehen. Danke. So, und an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, denn wir gehen jetzt zur Verkostung über. Wir probieren ein Chardonnay und ein Lagrein. Wie läuft das hier ab bei einer offiziellen Verkostung?
Also ganz offiziell. Die Frage ist halt immer, was ist offiziell?
Ja.
Und offiziell ist es so, wir haben ja das Weingut seit 2015, dass ich hier Wein mache und habe angefangen so seit ungefähr 2 Jahren. So nach Corona ging es dann eher, dass ich sage, okay, ich lasse Leute praktisch willkommen heißen, also willkommen, und die kommen dann eben her auf Voranmeldung und können dann offiziell Wein bei mir verkosten und dann auch erwerben. Und das ist eben jetzt dann eine offizielle
Weinverkostung. Und wie viele Weine gibt es dann so in der offiziellen Verkostung?
Die ganze Range machen wir
doch. Okay. Ja, ganze Range. Wir haben heute uns auf 2 konzentriert.
Es wird ernst. Und zwar vor uns der Liebenstein, ein Weißwein. Und daneben steht natürlich etwas Autochtones aus Südtirol, ein Lagrein. Ich würde sagen, wir starten mit unserem Weißwein.
Jawohl.
Den Liebenstein. Mein Nachname ist ja Longo Liebenstein. Und das war der erste Wein, den ich in 2015 gekeltert habe, als sozusagen das Abenteuer losging mit Weinmachen. Hier im Weingut Baron Longo. Und hier jetzt aber der Jahrgang 2021. 21, das ist der aktuelle Jahrgang, der jetzt auf den Markt kommt. 21 deswegen, weil der Wein war ein Jahr im großen Holz. Großes Holz ist bei uns 1200 Liter, immer französische Eiche.
Ja.
Ganz Traumpressung. Dann Spontangärung auf der Vollhefe. Ein Jahr. Ein Jahr dann im Edelstahl, immer Vollhefe und dann wird der Wein gefüllt.
4 Jahre ist dann ja schon...
4 Jahre ist gut.
Gut, ne?
4 Jahre ist gut und der Wein ist für mich immer noch zu jung.
Ist er? Ja. Für dich. Hättest du mir jetzt nicht sagen sollen.
Ich lasse dir mal kosten, dann sagst du es mir. So, ich mache jetzt das Wachs weg, weil er hat ja...
Das ist eine richtig dicke Schicht, ne?
Ja, ist richtig dick und wenn das dann hier jetzt dann weg ist, so... werde ich dann hier Also Liebenstein sozusagen auf der Vorderetikette, neben eben Baron Longo, dem Wappen in Gold und oben das Bild von der Ernte, das schöne Geräusch jetzt auch, sehen wir auch die Brailleschrift, also die Blindenschrift.
Ja. Ja.
Wo sozusagen dann die Rebsorte draufsteht, in dem Fall Chardonnay. Und da würde ich jetzt mal, ich habe entschieden, heute dir ein größeres Glas zu geben. Und zwar arbeiten wir mit der Josephinenhütte Gläser zusammen, weil ich persönlich überzeugt bin, dass das Glas einen extremen wichtigen Einfluss auf den Wein hat.
Ist schon so. Also aus dem Wasserglas getrunken, kommt er ganz anders.
Ja.
Ist einfach so. Kann einem einer, jemand erzählen, was er will? Man wirkt den Unterschied schmecken. Einfach mal die Probe auch machen, finde ich, ne?
Absolut. Und wenn einer sagt, ich habe keine schönen Gläser zu Hause oder die werden ja immer kaputt, dann sage ich, ja, dann probier es einfach mal, nicht? Stell einfach zwei Gläser mal nebeneinander und probier es.
Ja.
Und das gehört halt eben auch dazu, zum Weintrinken, nicht nur einen schönen Wein, sondern vielleicht auch einen schön gedeckten Tisch und die Stimmung macht dann auch immer sehr viel aus.
Wobei, ich kann mir das auch am Austernstand vorstellen, direkt am Meer, wo ein paar Austern geöffnet werden, ne? Und man so eine, und einem eine steife Brise entgegenweht. Bisschen Sonne, aber trotzdem kühl. Also auch das geht. Obwohl das Chardonnay zu Austern.
Ja, also der Chardonnay hat zwar schon diesen, ich sage mal, diese vielleicht etwas vanillige Note.
Ja.
Bei mir ist immer ganz wichtig, dass ich nicht zu viel Holz habe in dem Wein. Also dass man zwar merkt, okay, von der Farbe sehen wir schon dieses vielleicht Goldgelbe.
Mhm.
Und dann im Trunk, ja, da ist Holz dabei, aber es ist nicht, dass da, dass da nur Holz ist. Und das finde ich eben das Wichtige oder das Wichtige beim Weinmachen, dass es da eigentlich immer ein sehr gutes Spiel gibt zwischen Holz und Wein.
Gibt es eigentlich Menschen bei der Weinprobe, die sofort trinken und sofort einen großen Schluck nehmen? Gibt es auch mal, ne?
Ja, es gibt sogar die nicht spucken.
Ja, kann ich heute auch nicht. Es ist ja schon. Der geht aber auch vormittags sehr gut.
Ja, der läuft schon runter. Deswegen auch immer das Thema Trinkigkeit, wo ich sage halt, es ist ein Wein, der sehr elegant ist, auch nicht schreiend. Ich sage immer, diese fetten Weine, die ist nicht so, was ich so möchte. Sondern da sagst du, ja, trinke ich gern ein Glas, noch ein zweites und bin trotzdem noch guter Dinge.
Ganz toll. Der hat eben nicht diese Klebrigkeit, ne? Diese Geligkeit.
Ja, genau. Mhm. Also so richtig.
Obwohl man das schon vermuten könnte, wenn man ihn sieht.
Also es ist auch Thema bei uns immer Alkohol in Südtirol. Also der Wein hat jetzt 13,5.
Ja.
Und es ist ja nicht so ohne. Aber bei uns ist nach 13,5 ist dann Stopp.
Mhm.
Und ich bin der Meinung, dass Alkohol trotzdem ein sehr wichtiger Geschmacksträger ist und dem Wein auch seine Struktur gibt.
Ja.
Und deswegen finde ich schon, dass ein Wein auch Alkohol haben darf, aber natürlich immer in sehr, ja, in diesen Mengen wie 13,5, 13, 12, 12,5.
Also mit dem hast du mich aber. Hast du mich schon mal abgeholt?
Sehr gut, vielen Dank. Natürlich, das Thema ist, die Philosophie ist auch, dass wir schauen, dass unsere Weine komplett ausgären. Das heißt, dass sie jetzt keinen Restzucker haben. Und manchmal hat man halt diese Idee, gerade bei Gewürztraminer von der Fruchtsüße. Ich finde halt, wir haben jetzt seit neuestem auch bei uns auf der Etikette drauf die Kalorienangabe.
Oh.
Und viele glauben eben, dass Chardonnay eben ein Wein ist, der mit sehr wenig Kalorien eben hat. Deswegen nimmt man zum Abnehmen, trinkt man immer Chardonnay.
Ja?
Das wurde mir gesagt, ja.
Ist das so? Ja. Guck mal.
Es gibt interessante Mythen, die dann...
Aber was ich interessant finde, dass der natürlich schon eine sehr angenehme Säure hat und auch gar nicht so undominant, aber hinten dann raus, dann in so eine Süße verfliegt.
Ja, genau.
Also, aber so ein ganz feine.
Ja.
Also filigran. Wie sagtest du, Eleganz?
Eleganz, ja, Eleganz.
Eleganz ist ein gut, ne? Eleganz ist eigentlich immer gut.
Ich finde schon.
Also, ja.
Ich finde schon. Und Eleganz ist halt das, was eben auch alles ausmacht, hier bei uns im Weingut.
Mhm. Der Der hat eine ganz schön starke Nase, ne, finde ich.
Also ich wurde sogar gefragt, ob ich nicht mal ein Parfüm draus machen möchte.
Ja.
Also hätte schon zwei, die sagen, oh, da muss der Parfüm machen. Ich würde das sofort verwenden.
Ja, mach doch mal.
Also vielleicht, wenn einer von deinen Hörern da Lust hätte, mal was zu machen mit mir. Wäre spannend.
Habt ihr gehört, ne? Also meldet euch. Alles über mich. Ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, alles, was ihr macht, von dem 20% für mich.
Ich unbedingt. Da fängt alles an. Genau, und Liebenstein ist auch so ein Wein, deswegen auch das große Glas, weil er so viel Zeit braucht. Ich sage, das ist oft, ich hatte mal eine Bekannte von mir, die sagte, ich mag keinen Rotwein, aber das ist ein Rotwein für mich. Das ist eben ein Rotwein, den ich mag, weil es Weißwein ist.
Mhm.
Und das macht es eben ganz
guter Punkt,
interessant.
Und sag mal, Temperatur?
Temperatur ist auch so ein Thema. Lieber nicht so kalt, aber ich sage jetzt nochmal 15, 16 Grad, ja. Lieber zu warm als zu kalt. Das ist so meine Devise. Natürlich zum Beispiel jetzt Lagrein habe ich auch leicht gekühlt.
Oder? Ja, ich habe es gerade mal angefasst. Ja. Ich finde ja Rotwein leicht gekühlt sowieso gut.
Also ich mag es auch.
Ja, also leicht gekühlt ist ja immer noch zu definieren. Aber wir waren jetzt beim Weißen oder beim Chardonnay. Das heißt also 14, 15 Grad ist das, wäre mir, glaube ich, zu warm.
Ja, also ich lasse mir jetzt 15 Grad, glaube ich. Ich habe es jetzt extra ausgeschaltet, damit es uns nicht stört. Aber ich denke, wir haben...
Wie viel hat der?
Vielleicht hat er sogar weniger.
Der hat weniger.
Müssen wir jetzt mal messen. Sagen wir mal jetzt für die Hörer, dass der 12 hat.
Ja, 12. Okay. Darauf würde ich mich einigen.
12, wir haben uns geeinigt auf 12. Der kam gerade aus dem Weinschrank, ganz frisch. Und natürlich kann der auch in eine Karaffe getan werden. Und wie gesagt, ist einfach Zeit, den man dem Wein geben könnte, sollte, weil er sich dann auch nochmal entwickelt. Also wenn wir jetzt in 10 Minuten den Wein nochmal trinken, werden wir sehen, dass der sich...
Würden wir jetzt machen wollen, aber dann haben wir das Glas nicht mehr frei.
Und das stimmt.
Weil wir wollen ja jetzt noch den Lagrein probieren.
Ja, das machen wir auch.
Und der geht ja nicht ins kleine Glas.
Ich würde dir einfach eine mitgeben.
Ah.
Für den Selbstversuch. Für den Selbstversuch. Oder du kannst sie auch verlosen an deine Hörer. Also, das war eben Liebenstein jetzt 2021 und kommt jetzt am Markt. Finde ich immer noch sehr frisch. Gerade das Thema Säure ist halt auch ein großes Thema, das wir bei uns auch haben, gerade in sehr warmen Jahren, wo wir eben auch die Höhenlagen nutzen, die 1050 Meter, wo wir da eben auch da spielen können mit dem.
Der ist jetzt schon anders.
Oder?
Der ist jetzt schon anders. Morgen brauchen die 10 Minuten gar nicht. Gehen wir auf Rot?
Wir gehen jetzt auf Rot.
Wir machen das zwar in Ruhe und gemütlich, aber... Ne?
Wir gehen jetzt auf Rot. Wie eben gesagt, Rot ein Viertel. Ich mache ganz kurz, sonst haut er mir ab. Entschuldige. Sì. Ciao. Sì, sì, arrivo, grazie. Verzeihung. Und wie wir jetzt gehört haben, wir haben Zweisprachigkeit hier, Deutsch-Italienisch. Und was wir noch haben, ist das Dialekt. Also Nadia ist ja heute hier, macht noch ein paar Fotos. Das ist, ich sage immer, die gute Fee von Instagram und allem. Das ist natürlich auch sehr wichtig geworden in so einem Weingut, weil wenn du dich nicht bewirbst, sage ich jetzt mal so, dann findet dich auch keiner.
Ist so.
Und gerade diese Themen wie Social Media oder so, wo ich immer keine Lust drauf habe, macht Nadia sehr gut. Und deswegen gehört das eben auch zu einem Weingut.
Ja. Ja, natürlich. Man muss natürlich sich auch irgendwie präsentieren, ne? Und das macht man einmal mit dem Wein, aber du musst ja auch gefunden werden.
So ist es.
Und gerade wenn Menschen hierher kommen möchten für eine Weinprobe, so wie ich,
eben,
müssen sie auch wissen, wohin.
Nächster Wein. Felix Anton. Es gibt die Felix Anton-Linie und zwar Felix Anton ist... der Name meines Vaters, beziehungsweise auch der Begründer des Weinguts. Und ich heiße Anton Felix. Jetzt hat vielleicht der ein oder andere schon eine Idee, warum das so sein könnte. Der älteste Sohn hieß Felix und der nächste Generation Anton. Das ist halt immer im Tausch.
Hm.
Deswegen Felix Anton. Und Felix Anton gibt es den Rosso, also den Roten, den Bianco und den Rosato. Also den Weißen und den Rosé.
Ah, okay, das ist die Linie dann.
Mhm. Und das Linie, und jetzt ganz neu dazugekommen ist unser Felix Anton Lagrein. Lagrein, die autochthone Rebsorte Südtirols. Und unser Lagrein kommt aus Neumarkt, also dem Ort, in dem ich lebe, und zwar an der Grenze zu Auer. Wir reden immer in Südtirol vom Bozner Lagrein, der etwas erdiger ist. Und dann gibt es eben den Lagrein, der aus Auer kommt, der dann mehr in Richtung Waldfrucht geht. Habe ich jetzt viel erzählt dazu? Ich mache den jetzt mal auf. Also der hat jetzt,
benutzen wir das große Glas hier?
Das benutzen wir gerne.
Ja.
Und hier sehen wir, dass wir hier eine Banderole drauf haben bei dem Wein und kein Wachs.
Was ist da passiert?
Das ist passiert, weil wir eben angefangen haben, die Linien zu unterscheiden. Mhm. Also Liebenstein würde ich jetzt mal so in die Reserve verorten und Felix Anton für unseren Einstiegswein. Mhm. Und deswegen die Banderole, also jetzt einfach auch die Farbe, dieses, ich sage immer Babyblau, das sind die Wappenfarbe. Und auf der Rückseite von der Banderole steht Sprezzatura drauf. Und Sprezzatura bedeutet, dass eben wir ein tolles Produkt haben, aber was es dazu benötigt, was es dazu braucht, um dieses Produkt oder die Sache zu machen, diese viel Arbeit, das merkt man gar nicht. Das ist eben ein italienisches Wort, das eben...
Gibt es im Deutschen nicht?
Gibt es eigentlich nicht, nein. Nee. Also habe ich jetzt nicht irgendwie praktisch das mit viel Aufwand, den man nicht sieht, etwas zu erschaffen, das mhm. am Schluss sehr einfach aussieht. Das ist ja, so irgendwie ja. vereinfacht gesagt. Und das ist eben so eine Anspielung auf unser Handwerk, dass wir natürlich jedes Jahr aufs Neue uns unter Beweis stellen. So, der Wein geöffnet und jetzt auch schon im großen Glas.
Der Lagrein.
Der Lagrein, sicher ein sehr wichtiger Vertreter Südtirols. Ich finde immer, Lagrein ist für mich, wenn ich das jetzt mal hier behaupten darf, ein Wein, der nicht eine so große Eleganz mit sich bringt wie vielleicht ein Cabernet. Jedoch sehr gut eingesetzt werden kann. Zum Essen. Mir fällt gerade ein Wildfleisch zum Beispiel, so ein Wildbraten.
Also riecht auch ein bisschen Waldrand.
Ja.
Waldrand.
Waldrand und nicht Waldboden. Ich habe oft so Waldfrüchte, also diese Kirsche.
So ein bisschen, ja, so ja, ein bisschen diese, genau, so Wild.
Cornell.
Wildfrüchte, ne? Also genau. Auch so Wild, könnte auch so eine Brombeere mit drin sein. Mhm. Mhm.
Und das ist eben auch ein Wein oder ein Lagrein, der sicher viel Frische mit sich bringt, also sehr gute Säure und dadurch auch eine Trinkigkeit. Und bei Lagrein ist es halt schon eher so, dass Lagrein dann, wir haben viele tolle Lagrein-Produzenten in Südtirol, einer der ganz bekannten ist sicher der Lammerrhein. Und da gibt es auch tolle Produzenten, genau.
Aber der ist wirklich sehr frisch. Angenehm frisch. Ziemlich kirschig kommt er mir jetzt.
Ja. Und er ist trinkig auch, finde ich. Also er hat nicht so eine Blockade, so einen Stopper drinnen.
Nee, die man häufig immer hat, ne? So, ja, genau. Aber der geht.
Ah, ist halt so.
Der geht aber auch so clean durch, nicht? Der hat auch keine Stopper.
Genau. So. Ja, genau. So wie so ein Türstopper. Oder so. Aber das ist halt sowas, wo er sagt, okay, das ist klar preislich, sind wir da bei 19 Euro. Und finde ich jetzt auch ein Wein, der...
Ich habe jetzt schon... Ist ja bald Mittagszeit, ne? So ein Wildragout könnte ich mir da schon sehr gut vorstellen.
Können wir jetzt mal anfangen zu kochen.
Vorstellen, ja. Das ist auch ein Wein, den kann man auch beim Kochen schon trinken, finde ich.
Ja. Also, absolut.
Gefällt mir. Der ist jetzt neu. Wie viel produziert ihr davon?
Wir machen von dem inzwischen mal 3000 Flaschen.
Ja.
Also jetzt nicht übermäßig viel.
Nee, das ist nicht viel. Ne?
Und ich muss sagen, kommt sehr gut an. Kommt sehr gut an. Es war mal ein Versuch zu schauen, wie diese Stilistik von Lagrein, wie kommt die an? Es ist sicher mal ein anderer Lagrein, den man sonst so kennt. Und macht Spaß.
Mir auch. Und ist ein guter Start, ne? Ins rote Segment.
Ich denke ja. Ja.
Was habt ihr ansonsten noch für rote Reben im...
Wir haben bei uns neben Lagrein noch Cabernet Sauvignon, das eben auf der Pergola. Dann Cabernet Franc und Petit Verdot. Und aus diesen drei Rebsorten, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, machen wir dann unseren Rosso. Felix Anton Rosso und auch unsere Reserva.
Den probieren wir dann beim nächsten Mal.
Unbedingt. Ja. Vielen Dank.
Ja, ich sage danke.
Ich sage vielen Dank für deinen Besuch. Und wenn du wieder mal des Weges seid, dann...
Wir machen mal ein bisschen was. Klingen die?
Ja, unbedingt.
Ja.
Es klingt.
Ja, ich komme wieder, ne?
Unbedingt. Sehr gut.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.